Okay. Jetzt haben wir so zwei, im Grunde zwei Säulen von Forderungen gehört. Das eine, die sich aufs Fördersystem für Filmproduktion zielen, die anderen, die auf Versicherungssäule setzen. Jetzt interessiert mich so eine strategische Frage. Ne? Wir haben, ich glaube, wenn man sich anschaut auf der Welt, Proteste von Kulturschaffenden zu sozialer Sicherheit, die Intermittent in Frankreich Anfang des Jahrtausends da eine große Wegmarke gesetzt. Und da war zentrale Debatte, besteht man jetzt auf die Besonderheiten der Branche und sagt man, also Kulturschaffende haben einfach, die haben sind ganz eigen und da gibt es ganz starke Besonderheiten in dieser Branche, nämlich dass man eben diese prekäre Beschäftigung bezeichnet, die sie als Sonderalleinstellungsmerkmal aus. Und deshalb brauchen wir spezielle, auf diese Branche abgestellte Regelungen. Oder, und das war die Alternativsicht, ist das, was im Kultursektor passiert, etwas, was mit wenig Verzögerung auch in im Rest der Gesellschaft passiert. Und jetzt gibt es sozusagen eine allgemeine Prekarisierungstendenz und dieser Trend zu kurzfristiger Beschäftigung, IHG, Scheinselbstständigkeit, trifft das alle. Und wäre es deshalb nicht vernünftig, nicht Sonderregelungen zu fordern, die dann immer auch als Privilegien denunziert werden, wie das mit diesem schönen von Ihnen gebrachten Beispiel mit wie soll denn das die Bilderkäuferin verstehen, beantwortet werden, sondern ging es nicht gerade darum, die Gemeinsamkeit mit der Bilderverkäuferin herzustellen, ohne vorschnelle Vereinfachungen, aber sozusagen auf Allianzen zu zielen. Nicht? Und das wäre meine Frage an alle, die hier sich berufen fühlen, etwas zu sagen, ob das etwas ist, was diskutiert wird und wie da die Haltung ist und wie die Chancen ausgerechnet sind und so.
Also, bitte. Also ich glaube, das grundsätzliche Problem ist, was ich vergessen habe vorher anzusprechen, jetzt ist eh der bessere Zeitpunkt, ist, dass einfach in Österreich immer getrennt wird, arbeitslos, beschäftigt, selbstständig, unselbstständig. Und das gilt einfach für unsere Branche, für die künstlerischen Berufe. Es gilt aber auch zunehmend für viele andere, zum Beispiel für die IT-Branche, es ist bei den Architekten, es ist bei, also bei Theaterschaffenden sowieso immer mehr, dass es diese Grenzen einfach nicht gibt. Die grundsätzliche Frage ist, wann ist ein Kreativer arbeitslos? Die ganzen Definitionen, die irgendwie sozusagen sagen, ja, man ist arbeitslos, wenn man nicht irgendwie beschäftigt wird. Jemand, der kreativ ist, beschäftigt sich praktisch ständig mit dem, was mache ich jetzt als nächstes, wie mache ich das, wie kann ich jetzt irgendwie eine Idee zum Ausdruck bringen. Und ganz praktisch heißt es dann, ja, wann ist diese Arbeit entstanden und wann wurde sie bezahlt? Jetzt, wenn jetzt jemand selbstständig Projekte macht, wenn ich mir jetzt irgendwie einen Film ausdenke und versuche das zu formulieren und um das irgendwo einzureichen, bin ich jetzt arbeitslos? Es kann ja sein, dass diese Arbeit, die ich jetzt leiste, irgendwann mal bezahlt wird, wenn man Glück hat. Es kann aber auch sein, dass sie nie bezahlt wird. Ich war aber trotzdem nicht nach der Definition arbeitslos. Und ich glaube, solange das nicht erkannt wird und dass es eben diese Trennungen nicht mehr gibt und dass es sie immer weniger geben wird, dieses arbeitslos beschäftigt, selbstständig und unselbstständig, solange nicht irgendwelche Antworten darauf gefunden werden, dass es diese Trennungen nicht mehr geben kann, werden wir immer Probleme haben. Es wird dann immer nur, also bei den künstlerisch Schaffenden manifestiert sich das ja, also irgendwie viel dramatischer. Aber im Prinzip ist es ein Problem der ganzen Arbeitsverhältnisse in der ganzen Gesellschaft, weil die ganze Gesellschaft wird prekarisiert. Es gibt immer mehr Leute, die in diesen ganzen geringfügigen Jobs arbeiten. Und davon gibt es ja immer mehr. Man versucht natürlich irgendwie gegenzusteuern. Wenn jemand regelmäßig in einem geringfügigen Job bei einem Arbeitgeber beschäftigt wird, dann gibt es da so eine Minimalabsicherung. Also er hat das Recht auf Urlaubsgeld, er hat das Recht auf Urlaub, er hat das Recht oder sie hat das Recht auf Pflegefreistellung und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die, wenn wir irgendwie geringfügig arbeiten, natürlich nicht haben, weil wir nicht bei dem gleichen Arbeitgeber jetzt ein Jahr lang geringfügig beschäftigt sind. Aber insgesamt hat man natürlich, es ist natürlich diese Korrosion insgesamt zu beobachten und was wir fordern müssen, ist eben, dass diese Trennung einmal aufgehoben wird.
Wie ist das mit der Petition? Wie legt sie das strategisch an? Das wäre interessant, nicht? War es ein Bemühen, hier eine breite Allianz zu greifen oder werden dafür Chancen gesehen oder
naja,
was spielt das für eine Rolle in dem Lobbying-Prozess?
Die Petition ist eigentlich die Reaktion auf zwei brennende aktuelle Probleme, die aber natürlich in diesem ganz großen Kontext zu sehen sind. Und von daher geht es darum, ich kann eine Richtlinie revidieren oder ich kann diese eine Seite der Richtlinie revidieren. Ich kann hergehen und diese verunglückte Novelle wieder novellieren. Das ist relativ leicht per Gesetzgeber, per AMS-Verwaltungsrat zu erreichen. Also das muss der Minister Hunsdorfer wollen, dann wird es auch passieren. Aber wir sind ja immer an diesen akuten Problemen. Was ich sagen wollte, natürlich ist das ein Problem, das die ganze Gesellschaft ergreift, aber ich möchte sehr gern beim Götz anschließen. Die Frage ist immer, will die Gesellschaft das? Will sie das ermöglichen? Wir haben 20 Millionen ÖFI-Mittel versprochen bekommen, jetzt heißt es, naja, nein, also ja, wird schon geben, aber nicht aktuell. So wird immer laviert. Für mich ist das Thema, es gibt in Deutschland Künstlersozialkasse, es gibt in Frankreich, Sie haben es schon erwähnt, es gibt in Schweden, es gibt in den Niederlanden, es gibt überall Sondermodelle. Und solange das nicht gesamtgesellschaftlich gelöst wird, und es sieht nicht danach aus, und solange das nicht wirklich erkannt oder ernst genommen wird, bin ich durchaus für eine Sonderlösung für Filmschaffende, wie es in den genannten Ländern gibt. Es gibt eine EU-Charta zum Thema soziale Lage der Filmschaffenden. Auch dort ist erkannt worden, wie schwierig das ist und wie speziell. Und von daher, ja, eine Sonderregelung jetzt schnell und dann wirklich mittelfristig muss das Problem für die ganze Gesellschaft gelöst werden.
Naja, ich weiß nicht, ob es jetzt passt, aber ich glaube, ein bisschen liegt es vielleicht auch an uns als Filmszene, dass wir, wie soll ich das sagen, ich glaube, dass wir noch zu wenig selbstbewusst versuchen, Argumente zu finden und zu finden versuchen, warum sich Filme, warum sich diese Art von Kulturarbeit für eine Gesellschaft lohnt. Ich denke, es gab so eine Zeit, vielleicht war das auch die Zeit, wo das Filmgesetz eingeführt worden ist, sowas vor 30 Jahren oder so. Da war das irgendwie noch, das musste noch keine Kultur, ist wichtig für ein Land, das musste man nicht weiter groß erklären. Das war irgendwie, man wusste zwar nicht genau warum, aber das war so irgendwie humanistische Herkunft, das würde man sich nicht trauen, das zu bezweifeln. Ich glaube, diese Argumentation genügt mittlerweile nicht mehr, weil wir nicht mehr in einer Gesellschaft leben und in einer Zeit, die sozusagen eine humanistische Tradition zumindest vortäuschen will. Das heißt, in diesen komplexer werdenden Gesellschaften, die einfach nicht mehr so einfach funktionieren, umso interessanter sind, glaube ich, müssen wir eine andere Wachsamkeit als Gemeinschaft, als Gruppe, weil ich glaube an die Qualität und an die Fantasie von Gruppen, von Gemeinschaften, wenn sie ein gemeinsames Ziel haben, kommen da immer überraschende und ganz andere Sachen und Zugriffe und ganz anderes Wissen, und Wissen bündelt sich und aus dem heraus. Ich glaube, wir haben noch zu wenig, wir als Filmszene, auch wir Verbände, welche auch immer, noch zu wenig eine Wachheit in diese Richtung. Ein ganz kleines Beispiel, so ein Argument, dass das der Stefan Rosowitzki und ich, wir waren unlängst für den Regieverband beim Finanzminister und Vizekanzler Bröll, um halt leider zu spät, die Budgets waren schon beschlossen, also wir konnten da jetzt nichts Konkretes tun, haben das auch nicht versucht, weil wir sehr rasch, also wir haben ein großes Neugier uns gegenüber und ein glaube ich, ehrliches Interesse, es waren auch Leute von seinem Stab dabei, und wir haben halt versucht, sozusagen so grundsätzlich einmal ein Interesse für Film ein bisschen zu verstärken, um es ganz kurz zu sagen. Aber ein Argument, was notwendig ist, was aber jetzt nicht nur an den Politikern liegt, sondern es liegt auch an uns, wenn wir nicht selbstbewusst wenn wir das nicht darstellen können, dass wir eine Notwendigkeit sind. Ein kleines Argument, das uns da eingefallen ist, wir haben gesagt, ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Geld, das in Filmförderung geht, in einen harten Wettbewerb geht? Geld, das in die Filmförderung geht, geht in einen harten Wettbewerb, weil es gibt so viele gute Leute, die können nicht alle Filme machen. Es ist ein Kampf darum, um die Projekte, die zu machen. Das heißt, die Sorge, die Sie haben oder die ihr habt, dass man da sozusagen staatlich irgendwelche Freiräume schafft, in denen es den Leuten dann halt bequem geht auf Kosten von Billerkassiererinnen, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern es gibt kaum einen Bereich, wo so ein harter Wettbewerb ist. Also allein deswegen ist das Geld, das nicht faul wird, sondern das irrsinnig lebendig arbeitet in der Gesellschaft. Das zum Beispiel war ein Argument, das jetzt einem so nicht so einfallen würde, so als oder mir, ich war selber erstaunt, wo mir das eingefallen ist, dass aber dort plötzlich eine ganz andere Wachsamkeit und eine ganz andere Aufmerksamkeit erzielt hat. Ich sage das jetzt nur als kleines Beispiel. Ich glaube, dass wir da und von vielen verschiedenen Seiten einfach zeigen können, wie sinnvoll das ist. Nicht für uns, wir wissen es ja eh, sondern für die anderen, das, was wir tun. Und das, denke ich, ist gut. Einerseits ist es wichtig, und dieses Bewusstsein zu haben, dass wir viel mehr selbstbewusste Argumente finden, warum wir nicht belohnt werden müssen, sondern warum wir nützlich sind. Und ich denke, dass da auch wirtschaftliche Gründe zu finden sind, die zwar nicht so eins zu eins liegen, weil letztlich ist es halt eine ist Kino zum Beispiel geförderte Sache, aber mal schauen, wenn man da mal hinschaut und da mal genauer forscht und da mal aus diesem Gesichtspunkt heraus versucht den Nutzen von Filmfilm, wird man, bin ich überzeugt davon, auch drauf kommen, dass das wirtschaftlich unglaublich wichtig für ein Land ist. Und all das fehlt, und ich glaube, da fehlt auch das Bewusstsein, und da können wir, glaube ich, wirklich was verändern, zuerst an uns und dann an der Welt. Kleinigkeit noch, weil Politik immer so gescholten werden und weil ein Vertreter von der Stadt Wien ist, der Dr. Zawel, die Stadt Wien, muss man sagen, hat tatsächlich in diesem letzten Jahr auf das reagiert, was ich hier sage, und da ist die Förderung sinnvoll und auch relativ substanziell erhöht worden. Also es gibt auch partiell Leute, die das erkennen, dass das gut ist, was wir tun.
Ihnen Reply?
Nur eine kurze Ergänzung zu diesem sehr wichtigen Gedanken, wie ich glaube, auf der Ebene betrifft, oder diese notwendige Argumentation in die Richtung betrifft dann natürlich wieder nicht nur die Filmschaffenden. Und ich berichte nur blitzlichtartig, dass eine ähnliche Diskussion mit den Literaten, Literatinnen stattgefunden hat. Es geht genau um die, also warum muss es uns geben? Was ist unsere Kompetenz in einer Gesellschaft und für eine Kultur? Also jetzt auch geht es um Allianzen oder wo argumentiert man gemeinsam und mit welchen Gruppen und wie und wohin, als kurze Ergänzung.
Und nur, dass kein Missfall mit selbstbewusst meine ich, ohne dass man sich anpasst in seiner Arbeit oder anbietet. Das meine ich mit selbstbewusst, sondern dass man genau das tut, was man zu tun gedacht ist oder was man zu tun entschlossen ist und in dem, was man tut, erklärt. Oder zu zeigen, versucht, dass das von Nutzen ist.
Noch anschließend an den Götz, also ein bisschen Belohnung ist auch nicht schlecht, aber wie wenig sozusagen Film geschätzt wird, sieht man daran, dass es ganz wenige Preise und Stipendien gibt. Also wenn man in die Literatur schaut und noch einmal, ich neide niemandem was und ich finde das gut, dass es das gibt, aber im Filmbereich gibt es kaum Preise und Stipendien und es gibt zum Beispiel keinen Staatspreis für Film. Es gibt keine große Feier, so wie in Deutschland. Es gibt in Deutschland immer wieder, die Bayern machen da seinen eigenen Preis und übertragen das im Fernsehen und feiern sozusagen die Filmkunst selbst. Das gibt es da nicht und ich finde, dass das auch erstens einmal eine Forderung ist nach mehr Preisen und Stipendien, weil das insgesamt den Leuten helfen würde. Aber insgesamt würde das auch das Bewusstsein heben, dass, also sowohl unseres, dass wir geschätzt sind, als auch dann in der Öffentlichkeit, weil immer wenn irgendwo ein Preis ist, das hat man natürlich beim Oscar jetzt sehr deutlich gesehen, dann wird darüber gesprochen. Und das ist ganz wichtig, dass darüber gesprochen wird, dass über die Filme gesprochen wird, dass sie nicht irgendwo verschwinden und vielleicht einmal irgendwo aufgeführt werden. Und das ist es. Man muss über die eigenen Filme, und sie sind es ja auch wert, man muss über die Filme reden.
Ganz kurze Ergänzung. Bei dem Vergleich zwischen Sparten wäre ich sehr vorsichtig, weil das strukturell ganz anders ist. Also es gibt, in der Literatur ist Personenförderung viel wesentlicher. Im Film, in der Darstellenden gibt es Institutionenförderungen und Projektförderungen. Also das sind einfach die Förderstrukturen, ist auch ganz anders. Nur als Ergänzung.
Wollen Sie noch? Ja, kann mich zwar nicht mehr an die Frage erinnern, aber vielleicht schließe ich ein bisschen an den Götz an, ohne ihn ergänzen zu wollen, was ich nicht kann. Ich meine, die Band Britta hat einmal den Satz gesungen, ist das noch Bohem oder ist das schon Unterschicht? Und das ist eigentlich ein bisschen heute das Thema, weil man die Künstler haben ja die Bohem erfunden. Es ist ja nichts Neues in der Welt, dass sich jemand für einen Beruf entscheidet, der halt von Haus aus keine Sicherheit bietet und nicht automatisch eine Pension bietet. Also man kennt das und Bohem hat ja auch durchaus was Romantisches. Wir gehen halt jetzt über den Punkt heraus, wo es nicht mehr so wirklich romantisch ist, sonst wo sich die Frage stellt, züchtet man irgendwo eine neue Unterschicht heran? Und wenn Sie sich den Titel der Veranstaltung anschauen, das heißt, Sie nennen es Arbeit. Etliche von Ihnen werden das Buch gelesen haben, wo es über die digitale Bohem geht. Und das Buch ist noch gar nicht so alt und hat auch noch immer einen aktiven Blog. Und das beschreibt sehr schön diesen Traum von vor 3 oder 4 Jahren. Das Buch ist noch nicht so alt, dass also plötzlich eine neue Ära entsteht, wo Menschen nicht mehr angestellt sind, wo Menschen kein Fixgehalt haben, keine Pension brauchen, wo sie aus dem WLAN-Café heraus ihr Leben flexibel und selbstbestimmt und kreativ gestalten. Und wenn man das Buch heute noch ein paar Jahre liest, ist es unheimlich alt geworden. Weil die Wahrheit ist natürlich ganz eine andere und die fängt hier sehr konzentriert in diesen Branchen an, zieht sich aber inzwischen durch andere Branchen auch. Dass wir nämlich plötzlich, viele von uns in dem Raum haben auch Kinder, da irgendwie eine Generation von 20- bis 30-Jährigen haben, die daheim leben, die zum Teil unterstützt werden, weil es gar nicht anders geht, die unter Arbeitsverhältnissen leben, wo sie 60 Stunden in der Woche für 200 Euro im Monat arbeiten, wo die Flexibilität so aussieht, dass man keine 40 Stunden, sondern eine 80 Stunden Woche hat, und zwar ohne die Segnungen dessen, was wir bis jetzt in Österreich Sozialstaat genannt haben. Und das ist das Problem. Das sind also die Detailprobleme der Sozialversicherung. Da kann man ewig lang unter Experten darüber diskutieren, ist hier vielleicht nicht das Feld. Und das Feld der Förderung gehört dazu, wie viele Filme werden gemacht und wie viele Filme leistet sich das Land. Aber die Grundfrage zu stellen, ist es eine Gesellschaft in einem der reichsten Länder der Welt, das ein Pensionssystem hat, ein sehr ordentliches, ein sehr teures, aber immerhin sehr gutes Gesundheitssystem, ein Schulsystem, über das wir Diskussion führen wir jetzt hier Gott sei Dank nicht, aber jedenfalls vom Prinzip her ein funktionierendes Schulsystem und sowas wie soziale Absicherung und sowas wie sozialen Frieden, kann man sogar sagen, dass die plötzlich für einen großen Teil von Menschen, nämlich vor allem die Menschen, die eigentlich nach dieser wohlhabenden Generation von unserer kommen, also den irgendwie 40 plus, 40, 50 plus, die es nur irgendwie leisten können, selber gut zu leben und einigermaßen leisten können, ihre Kinder zu unterstützen, ob das also eine Generation weiter auch noch so funktioniert und wie man mit dem umgeht. Also das ist einen gewissen Grad von Bohem in der Künstlerschaft, wo gibt und wohl immer geben wird, weil Künstler Gott sei Dank ihre Berufswahl nicht danach treffen, ob sie einmal eine Pension kriegen und ob sie regelmäßig Gehalt kriegen. Das liegt halt in der Natur des Ganzen, macht es vielleicht eine gewisse Zeit auch ganz lustig. Das ist ja in Ordnung. Aber wenn das große Teile der Bevölkerung und der Kreativschaffenden betrifft, unabhängig davon, also ich halte da gar nichts davon, ist auch hier nicht geschehen, dass man jetzt die Literaten und die Drehbuchautoren gegen die Filmschaffenden ausspielt, es geht eh allen gleich schlecht in diesen Bereichen mit Abstufungen. Und das ist eigentlich das, worüber wir heute reden. Da ist die Sozialversicherung sicher ein berechtigtes Thema, aber ein Teilaspekt des Problems.
Es war die Frage angeschnitten worden, was für Argumente, also wie, mit was für Argumenten tritt Kultur oder Film gegenüber der Gesellschaft auf? Wir haben gehört, Humanismus eher out, wirtschaftliche Effekte eher angesagt oder aussichtsreich beim Hören. Jetzt habe ich noch eine Anekdote, bei der Berlinale habe ich so eine Meldung gekriegt, hat es weiß nicht wie groß oder wie aufmerksam, Protest gegeben von Leuten, die bei dem Kino Babylon Wien Mitte total prekarisiert sind und sozusagen diese öffentliche Plattform Berlinale genützt haben, um auf ihre Arbeitsverhältnisse und diese generell im Kultursektor in Berlin aufrecht zu machen, mit dem Argument, Film schaffen, Filmkultur und diese ganze Industrie, in dem sie dabei sind, ist ein zentraler Imagefaktor für die Stadt Berlin, und die Bezahlung schaut so aus, dass man im Wesentlichen dazu angehalten wird, dankbar zu sein, dass man da dabei sein darf und sozusagen immaterielle Bezahlung in Kauf zu nehmen und mit ein paar Netsch abgespeist wird. Und sie haben eben diese öffentliche Aufmerksamkeit, die diesem Event zukommt, dafür genützt, um, ich weiß nicht wie genau, Unterbrechungen einzuführen und sozusagen, wie auch die von mir genannten Intermittents damals eine Fernsehsendung gestürmt haben, diese Imagebeschmutzung als Drohung ständig im Raum zu halten, um Forderungen abzuzwingen. Darum wäre die Frage, ist nicht nur abstrakte Argumente, sondern auch Engagement gefragt. Und ich frage mich, wieso wird auf der Diagonale nicht diskutiert, sondern vielleicht auch protestiert? Wieso, wo doch, einmal war die Diagonale bereits Protestplattform, das war zu dem Zeitpunkt, wo die Morakonale als Gegenprogramm hochgezogen wurde und sich meines Wissens die Diagonale, Gegendiagonale oder originale Diagonale Proponentinnen gegen diese wirtschaftliche Verwertbarkeitsargumentation, die Morak zugeschrieben wurde, gewährt haben. Jetzt wäre die Frage, wie sieht es aus mit dem Engagement von vielen Menschen für ihre soziale Lage? Schlägt sich das nieder in, was sagt man da aus Verbandssicht? Gibt es da viele Leute, die das machen wollen oder Selbsthilfegruppen oder so? Oder herrscht Defetismus? Oder ist das vielleicht eine Frage, die gut ans Publikum zu richten ist? Gibt es hier Leute, die von heiligem Zorn bezählt sind und
um das mitteilen eine wollen? Partielle Antwort zu geben, wir vom Regieverband versuchen halt für den Film generell, wir sind jetzt nicht in Sozialrecht und solche Sachen da nicht so bewandert, weil das wenige unserer Kollegen betrifft, ganz wenige, weil die meisten eben in eine Selbstständigkeit gedrängt sind oder es so tun müssen. Aber wir versuchen halt auf unsere Art und mit unseren Kontakten, manchmal in Zusammenarbeit mit Produzenten oder mit anderen Verbänden, manchmal ohne für den Film eine kulturell bessere Position herzustellen, durchaus auch im Wissen um soziale Komponenten oder so. Aber worum wir uns bemühen, ist, dass der Film dem Land mehr blüht und mehr Kraft kriegt, weil sich dann die sozialen Fragen derer, die dran arbeiten, von selber erledigen.
Ein Statement aus dem Publikum dazu, bitte.
Ja, vielleicht ganz kurz. Mein Name ist Kurt Bratzter. Ich vertrete auch den Dachverband und den Verband der österreichischen Kameraleute. Der heilige Zorn überfällt uns schon viele, viele Jahre, muss ich sagen. Und die Forderungen, die wir an die Politiker gestellt haben, sind nach wie vor aktuell, und es ist eigentlich deprimierend, dass wir heute noch Forderungen stellen müssen, die eigentlich schon vor 30 Jahren aktuell waren. Aber was die heutige Zeit betrifft, möchte ich eines sagen. Leider Gottes funktionieren die klassischen und Arbeitnehmerverbände überhaupt nicht mehr. Das Problem ist, dass die Gewerkschaft es einfach nicht erkennt, dass sich die Arbeitssituation geändert hat. Das, was die Susanne gesagt hat, dass das Prekariat sich ausdehnt, dass da immer mehr kommt, dass im Endeffekt die Leute, die angestellt sind, in Zukunft eine absolute Minderheit sein werden, nämlich angestellt im übrigen Sinn. Hier geht es wirklich darum, dass sich alle mehr Kreativität erlauben, um Lösungen zu finden. In diesem Fall glaube ich aber, dass die Berufsverbände deshalb so wichtig geworden sind, weil sie eigentlich langsam, aber sicher die Arbeit der Gewerkschaft übernommen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass wir im Dachverband auf einem guten Weg sind. Und ich kann nur eins sagen, ich würde mich freuen, wenn, und ich sage das als jemand, der sich Jahre engagiert hat, wie viele von euch wissen, wenn sich mehr Leute finden würden, die auch mehr sich engagieren. Und ich muss das Problem auch, was die jungen Leute betrifft, sagen. Junge Leute sind heute so mit Überlebenskampf beschäftigt, dass sie überhaupt keine Kapazität haben, um sich in irgendeiner Weise zu engagieren. Oder wenn, dann haben sie das Gefühl, es bringt ihnen nichts. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir junge Leute ermuntern, dass sie sich in diesem Fall mehr engagieren und dass sie vor allem ihre Perspektiven sehen. Ich glaube nach wie vor, dass es Perspektiven gibt. Ich bin hier kein Kulturpessimist, aber ich denke, es ist wirklich notwendig, dass wir jungen Leuten dieses Engagement, das es gibt, hier weitertragen und dass wir diesen jungen Leuten auch die Möglichkeit geben, hier gehört zu werden. Ja, sowohl viel wollte ich dazu sagen. Danke.
Vielen Dank. Verzeihen, können Sie das Mikro dort?
Ich würde an das, was Herr Bratzer jetzt gesagt hat, gerne mit einer Frage auch anschließen, also sowohl an Herrn Müller als auch an Frau Hollmann. Und auch an, im Endeffekt an Sie. Ich finde, was hier auch im Raum steht und was Sie jetzt auch nochmal mit diesem Buch angesprochen haben, wir nennen es Arbeit, ist ja auch ein fundamentaler Unterschied in der Selbstwahrnehmung von Künstlerinnen. Also auch so, wie Sie das mit Ihrem Eingangsstatement geschildert haben, da gab es dann in der Zeit, die Sie beschrieben haben, der 1970er, 80er, ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich verstehe mich sozusagen als Künstler und nehme pragmatisch in Kauf, entweder sozusagen bescheiden zu leben oder einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und differiere zwischen der Erwerbstätigkeit oder Kunst. Oder ich hatte noch ordentliche Beschäftigungsmöglichkeiten in einer Filmindustrie, sei sie auch noch so klein. Mit dieser Verschiebung jetzt sozusagen von Künstlerinnen und Künstlern in dem Bereich irgendwie der Affektarbeiterinnen oder sozusagen der Speerspitze von einer Kreativindustrie passiert etwas sehr Merkwürdiges. Ich bin jetzt nicht jemand, der neben seiner regulären Arbeit Kunst macht, oder ich bin jetzt niemand, der in einer Industrie sozusagen irgendwie auch Kunst und Handwerk zusammenbringt, sondern ich bin im schlimmsten Fall ein schlechter Unternehmer. Weil ich denke, es ist auch wahrscheinlich nicht falsch zu sagen, dass die hohe Zahl der Gewerbescheine, die auch gelöst werden im Bereich der Filmproduktion oder auch Multimediaproduktion, dass es sind da, was man auch Scheinselbstständigkeit nennt oder auch mit Marktbedingungen zu tun hat, wo aufgrund von diversen Gegebenheiten Leute gezwungen sind, sozusagen sich selbst als Unternehmerinnen und Unternehmerinnen zu definieren, damit sie überhaupt Arbeitsmöglichkeiten haben. Jetzt würde ich das gerne von Ihnen irgendwie hören. Einerseits interessiert es mich natürlich von Seiten der Kammer, die da eigentlich eine Funktion übernimmt, wie Herr Bratzer gesagt hat, die früher die Interessensvertretungen der Arbeitnehmer gemacht haben, wie Sie zu dem stehen. Auf der anderen Seite würde es mich sozusagen interessieren, generell vom Podium, also auch von dir, Götz, aber auch von Ihnen hier, ist das sozusagen ein Thema, dass man plötzlich sozusagen auch damit befasst ist, dass man Unternehmerin, Unternehmer in eigener Sache ist, dass es irgendwie heißt, das gibt einem die Freiheiten. Götz Spielmann Film hat ja auch Revanche produziert, gemeinsam mit einer so großen, ordentlichen Produktionsfirma. Ich nehme an, du bist eine Ein-Personen-Firma. Ja? Verändert das irgendwie die Mentalität, wenn man plötzlich sich überlegen muss, ist man vorsteuerabzugsberechtigt oder nicht, seine eigene Buchhaltung auch noch macht, seine eigene EDV macht und bei der Wirtschaftskammer ist. Ja, danke. Entschuldigen Sie das lange Statement, aber...
Danke. Wollen wir den...
Ja. Ja, es ist eine unbefriedigende Situation eigentlich. Also üblicherweise erst einmal danke an den Bratzer, dass er mit meiner Abwesenheit so ist, zum Arbeitnehmervertreter gemacht hat. Das ist nicht einmal ganz, es ist insofern eine unangenehme Angelegenheit, weil eigentlich sollte man sich darüber freuen, dass man viele Mitglieder hat. Die zahlen ja auch alle. Kann bei der Gelegenheit gleich sagen, also aus der Statistik, nachdem ich den Namen nicht sage, kann ich sagen, wenn Sie mich jetzt schätzen, was das geringste Jahresumsatz ist, der bei mir statistisch eingeht, das sind 350 Euro. Also ich nehme an, davon zahlt auch noch den Fachverband, also dann wird es sonst nur mehr 150. Also man stellt sich dann auch die Frage, welchen Rat man Leuten geben soll, die unter diesen Bedingungen der Meinung sind, Unternehmer zu sein. Und natürlich führt es in einer österreichischen Welt, die von einer Dichotomie zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und Unternehmern und Angestellten auf der anderen Seite geprägt ist. Gerade im Kunstbereich zeigt sich, dass das überhaupt nicht passt. Also es zeigt sich, wie vorher schon erwähnt, dass das Sozialversicherungsrecht so einfach nicht zu adaptieren ist auf die Lebenswelt von Künstlern. Es zeigt sich natürlich im Kammerbereich bei uns genauso wenig, weil natürlich sind das nicht alles Produzenten, die wir hier haben, sondern natürlich sind es ganz typisch Leute, die in sehr unterschiedlichen Lebenswelten leben, teilweise tatsächlich Arbeitnehmereigenschaft substituieren, indem sie heute über Werkvertrag auftreten, wobei ich jetzt im Zweifel stelle, ob diese Abgrenzung Werkvertrag, Dienstvertrag, die tatsächlich früher noch eine entsprechende Bedeutung hatte und gelebt wurde, wie wir wissen, jetzt in der Praxis tatsächlich nicht mehr wirklich funktioniert. Also für mich würde mir relativ leicht tun, wir haben einen Kollektivvertrag und für mich wäre im Kinofilmbereich, also nach den strengen Regeln des Arbeitsrechts, jeder anzustellen. Genauso weiß man aber, dass die wirtschaftliche Realität genauso nicht funktioniert. Und zwar, sie funktioniert aus verschiedensten Gründen nicht so und sie funktioniert vor allem nicht deswegen nicht so, weil so die Arbeitgeber alle bessern und nur mit Werkvertragern arbeiten wollen, sondern das geht durchaus von beiden Seiten, dieser Wunsch aus, es so flexibel wie möglich zu gestalten, weil es auch eine flexible Welt ist. Daneben haben wir noch Arbeitszeitgesetze mit 10 Stunden Höchstarbeitszeit. Also ich will jetzt da keine Arbeitszeitdiskussion führen, aber jeder der Anwesenden im Raum weiß, dass im Film nicht nur 10 Stunden am Tag gearbeitet wird. So einfach ist das. Dass gewisse Dinge passen eben nicht oder werden dann sehr österreichisch halt passend gemacht, indem man mit denen so kreativ wie möglich umgeht, aber sie entsprechen nicht der wirklichen Lebensrealität. Das führt auch bei uns zum Beispiel dazu, dass wenn wir Kollektivvertragsverhandlungen führen, de facto natürlich in Wirklichkeit einen gemischten Satz vertreten, weil es sitzen durchaus Leute mit Gewerbeschein auf der Seite der Arbeitgeber, die daran Interesse haben, dass der Kollektivvertrag möglichst hoch ist, weil sich ihr Werkvertragslohn natürlich danach ausrichtet. Das sind dann die, die sagen, ich bleibe 10% unter dem Kollektivvertrag. Also sollte der Kollektivvertrag möglichst hoch sein. Was auch wiederum sehr deutlich zeigt, dass diese klassischen Rollenverteilungen in dem Bereich nicht sehr gut funktionieren. Erwartet es von mir keine Lösung darauf. Wir versuchen mit dem einmal im Erkennen der Situation so pragmatisch wie möglich umzugehen, aber es führt halt zu der geschilderten Situation, dass wir plötzlich möglicherweise in der Gewerkschaft und bei der Arbeitgebervertretung dieselben Leute sitzen haben und die haben eigentlich alle dieselben Probleme. Ja.
Frau Kohlmann,
Sie haben ich werde auch angesprochen, glaube ich, oder?
Auch?
Ja.
Okay.
Ja, schwierig, das ist so, weiß auch nicht, ob das für die Diskussion jetzt viel bringt, weil ob das nicht zu privat ist jetzt und zum Thema wenig beiträgt, aber bei mir war es so, dass ich anfangs die ersten Arbeitsjahre auch sozial abgesichert war, nicht als eher als Ausnahme unter Regisseuren, es ist mir auch nicht als Regisseur gelungen, sondern weil ich durch allerlei absurde Umstände ein 7 Monate im Theater in der Josefstadt als Jungschauspieler engagiert war und deswegen so dieses eine Jahr zusammengebracht habe in 2 Jahren, was ich als Regisseur nie im Leben geschafft hätte. Und so war ich in diesem Netz eine Zeit lang, wurde da rausgedrängt, wie viele andere auch. So um 2000, glaube ich, hat das begonnen, dass man halt geschaut hat, dass so Leute wie ich da nicht mehr in diesen Netzen vorkommen, bin ich gegangen, aber dass ich jetzt meine eigene Produktionsfirma bin, hat damit nichts zu tun, sondern das ist eine ganz andere und das ist eine aktive Entscheidung und das ist mir nicht, weil aus anderen Gründen, aus künstlerischen, aus auch nicht, egal, das hat jetzt hier nichts mit dem Thema zu tun. Für mich hat das jetzt nicht wahnsinnig viel geändert eigentlich, dass ich, also im Praktischen, das war ja auch die Frage damals, dass ich jetzt sozusagen selbstständig bin und nicht mehr in soziale Netze eingebettet, weil im sozialen Netz drin zu sein in unserem Beruf erfordert ja auch einen irrsinnig hohen Organisations- und Aufwand und Check und musst einmal schauen und wissen und Termin. Also das ist ja auch nicht gerade bequem, Sozialhilfe oder Arbeitslose zu kriegen. Das ist ja nicht so, dass der Briefträger kommt und sagt, wir freuen uns, wenn Sie wieder mal arbeiten, aber hier haben Sie das Geld, da sitzt ihr auf Ämtern und dies und jenes. Also da hat sich für mich nicht viel geändert. Allerdings eins kann ich sagen, das hat vielleicht damit zu tun, mit dem Thema und die Verschlechterung, seitdem ich das professionell wahrnehme und professionell arbeite, die ich bemerke, die Verschlechterung. Wenn ich vorhin gesagt habe, für mich ist es gleich geblieben eigentlich nur und nicht besser geworden, sozial jetzt und materiell gesprochen, und gleich geblieben ist es, dass ich halt flexibel mit Dingen auch umgehe, wie sie sind. Also wäre ich nicht mein eigener Produzent, könnte ich nicht sagen, es ist für mich gleich geblieben, dann wäre es für mich schlechter geworden. In diesen 19 Jahren. Also das ist auch, das war jetzt überhaupt kein Hauptgrund und gar nicht so wichtig für die Entscheidung, aber im Zug dieses Themas, ja, wäre ich nicht mein eigener Produzent geworden, würde es mir eher schlechter gehen als vor 15 Jahren.
Ja. Danke. Frau Kohlmann, Sie waren auch angesprochen.
Ja, noch vielleicht 2 Details. Also das eine ist, es ist tatsächlich so, dass das 2000 schlagend geworden ist. weil bis dahin galt eine Ausnahmeregelung für Kunstschaffende mit selbstständiger Tätigkeit. Also nachdem Filmschaffende anzustellen sind, in aller Regel war das kein Problem. Ausnahmeregelung musste man dann auch nicht extra zahlen und dann kam dieser Künstlersozialversicherungsfonds, um sozusagen Härten abzufedern und das war dann für uns wieder keine Lösung. Also diese Lösung gibt es nicht. Was ich aber noch, worauf ich noch hinweisen wollte, weil ich das für sehr problematisch halte, ist bei diesen EPUs, ist es ja so, wenn ich jetzt als Kameramann so ein Ein-Personen-Unternehmen gründe, dann werden Haftungsfragen schlagend. Also das sind dann wirklich, oder wenn ich als Regisseur selbstständig tätig bin, wer ist dann verantwortlich dafür, wenn ein Schauspieler verunglückt? Also da gibt es wirklich große Probleme, wo man wirklich an den Rand oder über den Rand der Existenz kommen kann. Und das sind so wirkliche Probleme, die, die den Leuten vielfach wahrscheinlich nicht bewusst sind, nehme ich an. Das Positive für uns ist, dass wenn wir, zum Beispiel sind wir ins Bundeskanzleramt gegangen, haben so eine EPU, so zwei EPUs, Kameraleute dabei gehabt, die haben uns mit größter Sympathie gefilmt. Ne? Weil die haben gesagt, super, endlich kümmert sich mal jemand drum. Aber wie gesagt, ich denke doch, es ist wirklich schwierig, dass eben Regisseure und Regisseurinnen dann dastehen und diesen ganzen bürokratischen Rattenschwanz auch noch bewältigen müssen, anstatt sich eben ausschließlich um ihre kreative Arbeit kümmern zu müssen.
Bitte.
Die Verschiebung, die da angesprochen wurde, die ist ja nicht ganz freiwillig passiert. Das ist ja das Problem, weil wenn ich mir wirklich was aussuche, dann kann man sagen, okay, dann hat man vielleicht nicht die Konsequenzen bedacht, aber man hat sich das am Ende ausgesucht. Aber diese Verschlechterung ist wirklich massiv ab 2000 gekommen, das ist noch nicht so lange her, und sie war nicht freiwillig. Und dann finde ich, man darf ja keinen Gegensatz machen. Also wenn man jetzt sozusagen künstlerisch tätig sein will, und ich versuche ja auch Filme zu machen, dann darf man nicht eine Absicherung verlangen, weil das irgendwie das ein Gegenteil von Kunst ist. Also das ist ja kein Gegensatz. Wir verlangen ja auch keine üppige Ausstattung und irgendwie faulenzen und gut abgesichert sein, sondern das, was wir verlangen, ist ein Mindestmaß. Also sozusagen Krankenversicherung, die Möglichkeit, eine Krankenversicherung zu haben. Vielleicht auch ein Krankengeld, wenn man krank ist. Was macht man, wenn man selbstständig ist und krank wird? Und es ist also ein Mindestmaß also eh nicht vergleichbar mit der Bevölkerung. Und was ich finde, ist, was wirklich jetzt irgendwie abhanden gekommen ist, das ist diese Solidarität. Man findet sie ja eigentlich nicht einmal mehr in der Gewerkschaft. Da gab es einen Herrn, der in diesem Verwaltungsrat tätig ist, wo diese Richtlinie beschlossen wurde, die praktisch jetzt einmal über 500 Leute aus der Team 4 Betreuung wirft. Das war ein Herr aus der Gewerkschaft. Und da haben wir dann auch mit einer Vertreterin von der Arbeiterkammer geredet. Und dann kommt immer, ja, die Solidargemeinschaft, die hätte kein Verständnis. Und ich finde irgendwie, die Gesellschaft hält ja die Solidarität, hält ja die Gesellschaft zusammen. Und warum ist das verwerflich, wenn wir sozusagen diese Solidarität auch einfordern?
Okay, denke, eignet sich durchaus gut als Schlusswort. Auch die Zeitressourcen sind prekär und wir haben jetzt, glaube ich, gut 2 Stunden diskutiert. Ich hoffe, es ist uns gelungen, ein bisschen Informationsstandabgleich zu machen und die Aufmerksamkeit zu lenken, nicht nur auf die Lage, sondern auch auf die, zum Beispiel die Studie, ist die online verfügbar, auch die Petition, die in Vorbereitung ist.
Na, die ist fertig, auf www.kulturrat.at findet man sie auch.
Sehr gut.
www.kulturrat.at.
Und wir alle können die Aufforderung mit nach Hause nehmen, kreativ auch an Forderungen und Möglichkeiten zu arbeiten und dann zu denken, wie wir zur Besserung der Lage uns was einfallen lassen können. In dem Sinne, schönen Abend.
Danke.